Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstau Podcast. Alle Jahre wieder, wir vergleichen Bieren mit Waschmaschinen bei der Booker Extravaganza. Wir hatten es ja letzte Folge schon angekündigt. Heute gibt es Spezialfolge. Ich weiß, ihr seid schon alle schon ganz total gespannt. Ganz unterschiedliche Romane sind auch in diesem Jahr beim prestigereichen Preis für englischsprachige Literatur gegeneinander angetreten. Wir haben den Tee, ihr wollt ihn hören, aber bevor wir dazu kommen, möchte ich natürlich noch meine besten, schönsten und tollsten Podcasterinnen vorstellen, die renommierteste Preisjury, wo gibt. Aus dem wunderschönen Hannover dazugeschaltet, Annika.
Hallihallo.
Und natürlich auch wieder mit dabei aus dem wunderschönen Saarbrücken, Maike.
Salü. Und natürlich auch mit dabei das Schweizer Taschenmesser unter den Literaturkritikern. Er ist für alles einsatzbereit, Robin.
Hallihallöchen. Ja, und jetzt, bevor wir hier zu den ganzen Büchern kommen und so, natürlich erstmal kurz was über den Booker Prize. Der Booker Prize ist einer der weltweit wichtigsten Literaturpreise, verliehen wird er jährlich an eine englischsprachige Neuerscheinung, die im Vereinigten Königreich oder Irland veröffentlicht wurde. Im Fall des Sieges wegen 50.000 Pfund Sterling sowie garantierte globale Aufmerksamkeit. Gewonnen hat Samantha Harvey mit ihrem Roman Orbital. Maike, möchtest du uns mal erzählen, worum geht's denn eigentlich in diesem Roman Orbital, der jetzt den Preis von dannen getragen hat?
Also Orbital ist der erste Booker-Gewinner, der im Weltall spielt. Samantha Harvey erzählt von 4 Astronauten und 2 Kosmonauten auf der internationalen Raumstation ISS, die die Erde innerhalb von 24 Stunden 16 Mal umrunden. Der Text beschreibt die Aufgaben der Raumfahrer, blickt auf ihre individuellen Erfahrungen und ihre gegenseitige Abhängigkeit auf engstem Raum in dieser kleinen Raumstation. Aber vor allem ist der kurze Roman eine lyrische Meditation über die Erde als unsere Heimat, die von den Männern und Frauen auf der ISS, die ja aus dem Weltall auf unseren Planeten blicken, in ihrer Schönheit und ihrer Verletzlichkeit ganz neu wahrgenommen wird. Harvey selbst hat das Buch als Space Pastoral bezeichnet, also eine Art Naturlyrik, die im Weltraum spielt. Es geht entsprechend weniger um den Plot und mehr um atmosphärisch dichte Überlegungen zur Rolle des Menschen auf der und für die Erde. Es ist also die Art von Buch, wo man ganz klar jetzt nicht sagen kann, das wäre ein schlechtes Buch aus meiner Sicht. Das ist durchaus literarisch vertretbar, dieses Buch auszuzeichnen. Gleichsam habt ihr euch wahrscheinlich jetzt schon gedacht, oha, meditativ, meandernd, Natur, Lyrik, kontemplativ, nach innen gerichtet. Es ist jetzt nicht die Art von Buch, die wir bei Papierstau Podcast in der Regel abfeiern, aber wie gesagt, das ist mehr eine Geschmacksfrage. Es liegt außerhalb dessen, was uns in der Regel anspricht, ist aber extremst ambitioniert gestaltet und gut umgesetzt. Die Booker-Jury hat dann auch einstimmig für Harveys ungewöhnliches Buch votiert. Da haben wir auch schon ganz andere Jahre erlebt. Und bei der Preisverleihung hat die Autorin die Auszeichnung dann allen gewidmet, die sich für die Erde und die Würde anderer Menschen einsetzen. Orbital ist übrigens 2 Tage nach der Auszeichnung mit dem Booker dann auch gleich mal auf Deutsch erschienen, als hätte der Verlag es geahnt. Man kann es jetzt also in einer Übersetzung lesen. Umlaufbahnen heißt der deutsche Text.
Ja, da habe ich natürlich noch mal eine Folgefrage. War denn Harveys Sieg vorher absehbar? Also konnte man das vorher schon glaskugelmäßig, was wir immer ganz gerne machen, schon sehen? Oder war das eine Überraschung?
Also wir als Glaskugel-Podcast sind im Dinge vorausahnen ja immer ganz weit vorne. Aber ich würde sagen, hier hat man nicht mal eine Glaskugel gebraucht. Zwar war im bekannten britischen Wettbüro Ladbrokes der Amerikaner Percival Everett als Favorit ausgemacht. Zu dem kommen wir gleich noch. Und regelmäßige Hörer dieser Show kennen Percival Everett sowieso schon. Sein sehr guter Roman James, der war dort als großer Favorit ausgemacht und angekündigt. Andererseits muss man sagen, es standen so viele Frauen auf der Shortlist, also in der Endauswahl des Booker, wie noch nie in der 55-jährigen Geschichte des Preises. 5 Autorinnen und eben Everett konnten sich in der Finalrunde Hoffnungen auf den Preis machen. Und mit der in den Wettbüros ebenfalls hochgehandelten Britin Samantha Harvey wurde dann auch eine Frau ausgezeichnet. Die literarische Qualität von Orbital, wie gesagt, da kann man auch nichts gegen sagen. Nun wird aber die Diskussion, ob das jetzt zu viel und zu prätentiös ist oder nicht, weltweit noch stärker geführt werden, können wir stark von ausgehen. Letztes Jahr stiegen die Verkaufszahlen des Gewinnerromans, das war Prophet Song von Paul Lynch, in der Woche nach seinem Booker-Sieg um satte 1630% an im Vereinigten Königreich. Und dort hat Harvey bereits vor der Preisverleihung mehr Exemplare ihres Romans verkauft als alle anderen geshortlisteten Autorinnen sowie Percival Everett. Also läuft, würde ich mal sagen, bei Samantha Harvey.
Ja, ist wirklich so. Jetzt habe ich noch eine abschließende Frage natürlich zum Booker. Bevor wir jetzt hier zu den Büchern kommen, die wir teils schon vorgestellt haben, teilweise so neu hier einbringen, welche Besonderheiten gab es denn bei der diesjährigen Booker-Ausgabe? Da gibt es ja immer so ein bisschen Klatsch und Tratsch und Special-Sachen.
Naja, Klatsch und Tratsch. Also was ich in diesem Jahr ganz interessant fand, wir wissen ja, nicht nur beim Booker verhält es sich so, auch beim internationalen Booker und bei vielen anderen Buchpreisen, dass es immer heißt, kann man denn diese Bücher überhaupt vergleichen? Stichwort Äpfel oder Birnen, Zwinker, Zwinker und Waschmaschinen. Und der Juryvorsitzende Edmund de Waal, der hat es zumindest für die diesjährige Auswahl so formuliert, dass der Fokus immerhin ein gemeinsamer war, denn der lag in diesem Jahr auf Büchern, die sich mit der Frage beschäftigen, was es bedeutet, dazuzugehören, vertrieben zu werden und zurückzukehren. Das kann man natürlich auf ganz, ganz viele verschiedene Arten ausdrücken, literarisch. Und nach dem, was Maike jetzt gerade zu Orbital gesagt hat, kann man sich das natürlich vorstellen. Die Astronauten, die sind natürlich gewissermaßen jetzt nicht vertrieben, aber schon weit weg von ihrer Heimat und kehren zurück. Also da haben wir schon diesen Kontext und die engen Verflechtungen des Lebens auf der Erde und die Reise der Raumfahrer, also in diesem ganzen großen Gesamtbild. Ich finde das übrigens auch einen sehr interessanten Aspekt. Das ist ja wirklich was, was man immer wieder von RaumfahrerInnen hört, wenn sie zurückkehren, dass sie sich erstmal überhaupt bewusst geworden sind, wie wichtig und wie mächtig die Erde ist. Vielleicht sollte man einfach viel mehr Menschen noch ins All schicken. Vielleicht nicht unbedingt aus den Gründen, die andere dafür vorsehen, sondern einfach mal so zu dieser, sich das mal alles so ein bisschen bewusst machen. Auf jeden Fall wurde dieses Thema also in den 13 nominierten Romanen irgendwie, aber natürlich auch ganz unterschiedlich umgesetzt. Da hatten wir ja schon auch bei anderen Gelegenheiten mal auf die Listen geschaut. Da hatten wir ja Geschichten dabei über libysche Studenten in England, indigene Jugendliche in den USA, dazu auch gleich nochmal mehr, eine amerikanische Spionin in Frankreich und noch ein anderes ganz besonderes sprachliches Buch, das wir hier aber auch gleich nochmal ganz besonders und speziell und einzeln vorstellen.
Es wäre fast schön, wenn wir alle 13 Bücher hier besprechen könnten, weil das war keine schlechte Auswahl dieses Jahr, aber ich fürchte, wir konnten nicht alle in diese Folge quetschen. Unsere Auswahl ist aber ganz gut, finde ich.
Ja, absolut.
Ja.
Zu dieser Auswahl kommen wir auch gleich. Jetzt sprechen erstmal über zwei Bücher, die wir bereits schon in unseren vergangenen Folgen besprochen haben. Kommen wir mal zum ersten, das wir hier ordentlichst abgefeiert haben, so wie sich das gehört. Und zwar zu Wandering Stars, beziehungsweise auf Deutsch Verlorene Sterne von Tommy Orange. Maike, willst du uns mal was da näher zu erklären, was da abgeht?
Sehr gerne. Wie du richtig gesagt hast, Robin, haben wir das schon ausführlich vorgestellt. Hört noch mal rein. Da gibt es auch O-Töne vom Übersetzer dieses sehr besonderen Werkes. HörerInnen unserer Show kennen Tommy Orange durch seinen Debütroman Dort. Damit hat er weltweit Erfolge gefeiert. Orange ist der Sohn eines Southern Cheyenne und erzählt in Dort die Geschichte einer Gruppe indigener Amerikaner in seiner Heimatstadt Oakland. Nun haben wir hier Teil 2. Das ist ein Sequel und ein Prequel gleichzeitig zu There, Verlorene Sterne. Robin sagte es schon. Das Buch ist benannt nach einem Lied der Band Portishead, das auf einen Bibelvers über falsche Propheten anspielt. Und die falschen Propheten, um die es hier geht, das sind die des amerikanischen Traumes. Im Buch ist erneut Orwell einer der Protagonisten, ein Teenager auf der Suche nach seiner kulturellen Identität, der am Ende von Dort auf einem Powwow, also einem Treffen indigener Völker, angeschossen wurde. Jetzt erfahren Lesende nicht nur, was nach der Schießerei mit Orwell und seinen Angehörigen geschieht. Nein, Orange führt Orwells Familiengeschichte in Rückblenden bis zum Sand Creek Massacre von 1864 zurück. Der Roman ist ein Epos über intergenerationales Trauma, über den Krieg Amerikas gegen seine indigene Bevölkerung und das Leben von Natives in den heutigen USA. Also wirklich ein sehr beeindruckendes Buch. Orange Literatur lebt auch immer sehr stark von der Musikalität. Er ist ja ein studierter Toningenieur, der eine große, große Liebe zur Musik hat, der auch selber Musik macht. Und er verarbeitet hier bestimmte autofiktionale Elemente seiner eigenen Familiengeschichte und durchwebt die eben mit sehr musikalischer Sprache und ganz verschiedenen realen historischen Ereignissen. Da geht es um die Carlisle Indian Industrial School, eine berüchtigte Schule, die zur Umerziehung indigener Jugendlicher gedacht war. Es geht um die Drogen- und Alkoholprobleme innerhalb der indigenen Bevölkerung und, und. Also Orange können mir, glaube ich, alle drei hier immer nur empfehlen. Das ist wirklich ein sehr beeindruckendes Buch, das durchaus, muss man jetzt mal sagen, den Sieg auch verdient hätte. Die Qualität rechtfertigt nicht, dass es schon nach der Longlist rausgeflogen ist.
Ja, da kann ich nur zustimmen. Was mir auch wirklich gut gefallen hat, man kann das, finde ich, auch sehr gut als Einstiegswerk in die ganze Thematik lesen, weil es eben, genau wie du schon gesagt hast, Maike, so viel Geschichtliches bietet, so viel, ja, grausame, schreckliche Beispiele bietet, was den indigenen Stämmen dort widerfahren ist und das anhand dieser Familiengeschichte. Und das möchte ich auch noch ergänzen, auch wenn man natürlich dort unbedingt lesen sollte, wenn man vielleicht bisher noch nicht die Gelegenheit hatte, kann man auch mit Verlorene Sterne beginnen. So habe ich es nämlich gemacht, werde dort sicherlich noch hinterherlesen. Aber das ist wirklich, das zeigt ja auch, wie gut Tommy Orange das macht. Man verliert sich da zwar in der Geschichte, weil sie sich so schön lesen lässt, aber man ist nicht verloren. Das hat mir gut gefallen. Und wenn ihr euch noch nicht an diese Thematik rangetraut habt, Verlorene Sterne ist da auf jeden Fall ein richtig guter Startpunkt für. Ja.
Ich kann dem Ganzen nur zustimmen. Sagen Tommy Orange, Daumen hoch.
What a guy.
What a guy, genau. Und damit kommen wir zum nächsten Buch, was wir auch schon vorgestellt hatten. Und zwar ist das Headshot, beziehungsweise auf Deutsch Schlaglicht von Rita Bollwinkel. Die Geschichte spielt in einem heruntergekommenen Gym in Reno, Nevada. Dort findet der Daughters of America Cup statt, ein Boxturnier für die besten jugendlichen Frauen des Landes. Die Teilnehmerinnen sind alle so zwischen 14 und 18 Jahre alt. 8 treten insgesamt dort an. Die kommen natürlich aus verschiedenen Bundesstaaten und natürlich auch aus ganz verschiedenen Verhältnissen. Alle Boxerinnen möchten unbedingt gewinnen, aber auch aus ganz unterschiedlichen Motiven. Die eine kommt aus so einer Boxerfamilie, wo die ganzen Schwestern schon diesen Cup gewonnen haben. Eine möchte das für sich selber machen, die wird überhaupt nicht unterstützt von ihrer Familie. Also wirklich ganz, ganz unterschiedliche Sichtweisen, die hier aufeinandertreffen. Und das Besondere an dem Roman war eben, dass wir immer wieder die Sichtweisen gewechselt werden, also zwischen der Innensicht, was bei den Boxerinnen im Kopf vorgeht, während sie kämpfen und man auch immer wieder so die Vorgeschichte von ihnen erfährt, als auch eben das Äußere. Das bedeutet, dass man auch eben von diesem Schlagabtausch, nenne ich es mal, von diesem Boxkampf einiges mitbekommt, wo dann deskriptiv beschrieben wird, ja, wie die kämpfen. Und man hat im Verlauf des Romans immer wieder das Gefühl, dass es hier fast mehr um einen mentalen Kampf handelt als um einen körperlichen Kampf. Und das fand ich sehr, sehr gut gemacht. Ich fand insgesamt das Buch, also es ist recht konventionell erzählt, aber das meine ich jetzt auch nicht böse. Also es ist das, was es sagen möchte, macht es sehr gut. Es ist nicht so holzhammermäßig. Klar haben wir dann auch diese feministischen Thematiken, die hier mit reinkommen. Frauen, die über ihren eigenen Körper bestimmen wollen, der häufig in der Gesellschaft sexualisiert wird und die Frauen eben jetzt ihren eigenen Körper nehmen, um an einem Turnier teilzunehmen, also sich so selbst zu befreien in dieser Art und Weise, wenn man das so sehen möchte. Und ich fand das Buch ganz gut. Ich fand es jetzt aber auch nicht überragend. Und ich glaube, das haben wir damals auch in der Folge so als Endnotiz gesagt. So, es ist ein gutes Buch, es ist solide, es lässt sich sehr gut lesen, aber es ist jetzt auch nichts, was einen jetzt mega vom Hocker reißt. Annika, du hattest mitgelesen, siehst du das immer noch so?
Ja, auf jeden Fall. Also ich fand es ganz spannend auch, wie die Struktur halt gemacht wird oder gemacht wurde, dass diese Frauen ja in den Kapiteln wie in einem Boxkampf angetreten sind. Also das ist durchaus, ich würde sagen, sehr ambitioniertes Debüt, genau wie du sagst, Robin, da ist überhaupt nichts dran auszusetzen und ich denke, es ist auf jeden Fall auch für die Autorin super Erfolg, auf der Longlist gewesen zu sein damit und das war dann auch völlig in Ordnung, dass es das Buch nicht weiter geschafft hat. Aber es ist auf jeden Fall eine Autorin, die wir im Auge behalten werden, weil nach wie vor finde ich das sehr, sehr faszinierend, diese ganze Szenerie, die jungen Frauen, wirklich, ne, gerade noch nicht mal 18, wenn überhaupt, die sich da gegenseitig, ja, schlagen und auch so wirklich körperliche Kraft und Macht entdecken, während sie halt, ja, von Mädchen zur Frau werden. Da waren schon sehr viele interessante Aspekte. Also von daher gucken wir mal, was von der Autorin da noch so kommt.
Ja, das absolut, absolut. So, und damit wechseln wir doch mal zum ersten Buch dieser Folge, was noch neu ist, was wir noch nicht vorgestellt haben. Jetzt betreten wir hier Neuland. Deswegen, ich bin jetzt ganz gespannt, was du erzählst, liebe Annika, denn du hast das Vergnügen, dieses erste Buch vorzustellen.
Ja, also ich bringe jetzt wirklich hier so einen richtigen Schinken mit, wie wir ab und zu gerne mal sagen, einen richtig großen, epischen Roman und ich nehme euch mit unter Wasser, größtenteils, und zwar das große Spiel von Richard Powers. Richard Powers ist ja sicherlich ein Begriff, der hat schon ganz viele Bestseller geschrieben, immer häufig mit ja so naturwissenschaftlichem oder philosophischem Hintergrund. Ich habe mich sehr gefreut, dass er jetzt hier auf der Auswahl drauf war, denn für mich ist es der erste Powers, habe natürlich schon viel Gutes gehört und habe mich sehr gefreut, mich hier auf diese Geschichte zu stürzen, die zum großen Teil sehr viele der fast knapp 600 Seiten, also das meinte ich auch mit Schinken, da ist schon einiges durchzulesen, spielt auf einer Insel im Südpazifik und zwar in französisch Polynesien. Das ist da dieses Überseegebiet von Frankreich. Tahiti ist sicherlich bekannt, also ganz viele Inseln und Atolle, die dort liegen, und Makatea, das ist hier eine von diesen kleinen Inseln, auf der unsere vier ProtagonistInnen mehr oder weniger zusammenfinden, beziehungsweise diese Insel hält so die Geschichte und auch die Beziehung alle so ein bisschen zueinander. Wir haben vier ProtagonistInnen, das sagte ich gerade schon. Da ist zum einen Todd, der auch einer der Erzählstimmen ist. Also er erzählt so ein bisschen sein Leben rückblickend. Er ist mittlerweile ein Mitfünfziger, der an einer Art von Demenz leidet und jetzt also nochmal alles aufschreiben oder zumindest der Nachwelt hinterlassen will, seine Geschichte, seine Gedanken, bevor er also dazu nicht mehr in der Lage ist. Er ist ein Tech-Milliardär, so kann man das, glaube ich, sagen, der mit einer Social-Media-Community reich geworden ist zu Anfängen des Internets, da also die Trends erkannt hat, und wir lernen also aus seinen Augen seine Geschichte kennen vom Aufwachsen unter einem Vater, der ihn schon recht früh gedrillt hat, immer gut zu sein, immer schnell zu denken, und so kam der junge Todd also auch früh nicht nur mit Spielen, Gesellschaftsspielen verschiedener Art, sondern auch halt mit Computern in Berührung. Als das gerade losging, hat sich da, könnte man sagen, zu so einem kleinen Nerd entwickelt und hat dann in der Schule Rafi kennengelernt. Das ist der zweite Charakter, der aus einer ganz anderen Welt als Todd kommt. Todd so aus weißem, wohlhabenden Hause. Rafi ist schwarz und kommt eher von der anderen Seite der Straße, wie man das so schön sagt. Aber die beiden freunden sich an, denn auch Rafi ist eher so ein bisschen der Außenseiter, der auch gerne spielt. Und Spielen, Gamification, was macht Spieltheorie mit uns und überhaupt, ist eines der großen Themen, die sich hier durch das Buch ziehen. Die beiden Jungs bleiben zusammen, lernen während des Studiums noch eine Frau kennen, Ina Aruita, die verliebt sich in Rafi, und die drei hängen ziemlich lange zu dritt ab, bis dann die beiden Männer sich verkrachen und es zum Bruch kommt. Der vierte Charakter ist eine Frau, die Evelyn, die die Tauchgeschichte revolutioniert hat und sozusagen die erste Frau war, die sich in dieser Männerdomäne behauptet hat. Und diese vier Charaktere treffen also im Laufe des Plots, der sehr, sehr vielschichtig ist, auf dieser Insel zusammen. Das große umspannende Thema hier ist, neben den persönlichen Schicksalen, ist die Ausbeutung der Natur, gerade hier dargestellt natürlich anhand dieser Insel-Atoll-Gruppe und der Natur, die sie umgibt, die Unterwasserwelt vor allem, dargestellt auch durch die Taucherin. Wir bekommen sehr viele Eindrücke über das unentdeckte Leben unter Wasser, und wir bekommen natürlich auch Eindrücke, das, was der Raubbau, der Kolonialismus, die Industrialisierung auch mit diesen Gegenden gemacht hat. Das ist also ein Buch, das viele Themen vereint, das auch charakterlich, plotmäßig toll angelegt ist, dass ich wirklich, was das angeht, sehr satt lesen lässt. Ich habe an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen Probleme mit dem Pacing gehabt. Das ist zwar sehr, sehr faszinierend, wie Richard Powers auch diese Welten beschreibt, auch diese Natureindrücke, aber da kam mir dann doch einige, der ein oder andere Tauchgang zu viel drin vor, muss ich sagen. Das hat dann so ein bisschen die Faszination fast schon wieder, ja, zu alltäglich erscheinen lassen. Und ich habe es ja gesagt, Tech-Fragen, Digitalisierung, Digitalmoderne, was macht die Digitalisierung mit unserer Welt, auch wie wir uns zueinander verhalten, ist ja auch eine sehr, sehr große Frage, die auch an den Konstellationen Konstellation der Charakteren durchexerziert wird, das war mir am Ende des Tages ein bisschen zu moralisch. Ihr wisst schon, diese Richtung, alles, was digital ist, ist böse, böse, böse. Das ist auch das, was durch die Charaktere da so durchschimmert. Ja, das war leider ein bisschen zu sehr der Hammer. Aber nichtsdestotrotz ist das hier wirklich ein großer Lesespaß, bei dem man auch viel lernt. Ich bin aber in der glücklichen Lage, dass ich mich hier nicht alleine in die Fluten gestürzt habe, sondern Maike mitgelesen hat. Maike, wie hat dir denn das große Spiel im Original Playground von Richard Powers gefallen?
Ja, Richard Powers entwickelt sich, finde ich, seit er 2019 den Pulitzer-Preis für The Overstory gewonnen hat. The Overstory, ein fantastischer Roman über Bäume und Menschen. Immer mehr zum Jonathan Franzen der Eco-Fiction. Jonathan Franzen ist ja einer der amerikanischen Autoren, die unglaublich konservative Literatur schreiben, also ästhetisch konservativ gehalten, was ja eigentlich nicht mein Ding ist, aber er kann es so gut, dass ich alles von Jonathan Franzen lese, weil wenn konventionell schreiben, dann doch bitte auf diesem Niveau. Und das ist eben Richard Powers, finde ich, für ökologisch inspirierte Literatur. Der schreibt die Great American Novel für Fans des Naturschutzes. Er selber ist ja auch nicht nur Schriftsteller und Aktivist, sondern wollte als Kind selbst Ozeanforscher werden und hat lange als Programmierer für Computer gearbeitet, kennt sich also mit den Themen, die hier behandelt, richtig gut aus und man merkt auch, dass er auch die Faszination der Charaktere für diese Themen versteht. Und das zeigt sich in der psychologischen Tiefe des Schreibens und genau dem, was du gerade auch erwähnt hast, Annika, nämlich der Stärke der Deskription. Das ist so plastisch, was er macht. Und sein großer Ansatz, und das ist auch ein sehr moralischer Ansatz, ist, Literatur zu schreiben, die nicht nur in der Welt der Menschen spielt, beziehungsweise nicht suggeriert, dass die Welt der Menschen eine abgeschlossene Welt auf der Erde ist, sondern eben zeigt, dass die Menschen nur ein ganz, ganz kleiner Teil eines riesengroßen Systems sind, aus dem die Erde besteht. Und sie eben als Teil dieses großen Naturnetzwerks zu zeigen und das eben auch nicht als bedrohlich zu zeigen oder den Menschen damit abzuwerten, sondern die Schönheit und die Möglichkeit zu zeigen, die entsteht, wenn wir uns als Teil des großen Ganzen sehen. Und dieser Ansatz, das funktioniert einfach bei Powers immer ganz, ganz wunderbar. Und alles, was ich jetzt gleich sage, ist wirklich Jammern auf hohem Niveau, weil der Typ kann einfach unfassbar gut schreiben. Ich glaube, das haben wir jetzt klar gemacht. Deswegen gehe ich jetzt zum Teil meiner kleinen Kommentarsektion über, in dem ich Annikas Kritik vollkommen zustimme. Also es gibt ja auch einen anderen kürzlich erschienenen Roman von Powers, Bewilderment, der hatte schon exakt die gleichen Probleme, die Playground hat. Bei Overstory war das nicht so, finde ich. Aber es ist einfach zu moralinsauer. Es ist teilweise sehr simplistisch. Diese Moralinsaure teilweise auch sehr manipulativ. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass der Roman uns sagt, die Menschen sind so schlecht, aber wir wissen das und wir stehen auf der guten Seite. Und das ist nicht das, was Literatur leisten soll, sondern Literatur soll uns, wenn sie schon uns zum Handeln auffordern will, soll sie die negativen Tendenzen in uns allen aufzeigen und uns alle hinterfragen. Und ich finde, das macht dieser Roman nicht ausreichend. Er ist unterkomplex, was diese Diskussion von KI angeht, mit dem Tech-Millionär, der dann digitale Kommunikation aufbaut. Und klar hat das alles negative Seiten. Wir reden hier oft genug über die negativen Seiten der Digitalmoderne und von Social Media. Aber das ist ja nicht alles böse. Die schlechten Seiten kommen dann zum Vorschein, wenn die Medienkompetenz nicht ausreichend ist. So. Und diese Nuancen, die werden komplett weggelassen und viele andere Botschaften, denen ich 100%ig zustimmen würde, werden aber derartig mit dem Holzhammer vor sich hergetragen, dass ich mir halt denke, Richard Powers, ich bin doch nicht doof. Du hättest es auch ein bisschen subtiler machen müssen, dass wir müssen die Ozeane schützen. Ja klar, Menschen sind sehr fragwürdige Tiere. Na sicher, Reichtum kann korrumpieren. Facts nehme ich mal an, nicht, dass ich das persönlich beurteilen könnte aufgrund meines Kontostands, aber da habe ich mir auch teilweise eine Komplexität, die im Ästhetischen da ist. Ästhetisch ist das hochkomplex, aber auch auf der Plot-Ebene, auf der argumentativen Ebene hätte ich mir da mehr Komplexität gewünscht, aber boah, kann Richard Powers geil schreiben, das ist schon Wahnsinn.
Ja, also das kann ich nur bekräftigen, vor allem, was mir auch gut gefallen hat, völlig richtig, diese tollen, ausladenden, sehr, sehr plastischen Beschreibungen, dann aber auf der anderen Seite auch mal wieder so kleine Bonbons, wo man sich denkt, ach ja, richtig, guck an, so ist das so, in wenigen Worten, die Mischung hat er wirklich auch gut drauf. Und was ich auch nochmal ansprechen wollte oder zumindest noch ergänzen wollte, du hast es ja schon gesagt, es geht ja da in ganz viele verschiedene Richtungen, also man kann ja auch da wieder, es ist so ein Roman, da kann man sich eine bestimmte Ebene rauspicken, da geht es ja auch noch um ganz viele verschiedene Dinge und es wird ja dann auch sogar ab einer gewissen Ebene philosophisch bis hin zu existenzialistisch, also das bis vielleicht schon ein bisschen ins Fantastische rein, also Sky's the Limit so nach dem Motto, das sollte man vielleicht auch nur ganz kurz wissen, aber das kann man fast auch schon so ein bisschen vernachlässigen, weil das Buch so viel wirklich auch an Infos rausgibt, so viele spannende Sachen über die Natur, über Geografie, über Geopolitik, auch anhand dieses Atolls, dieser Mini-Gesellschaft von versprengten Menschen, die sich da zusammengefunden haben. Das macht einfach Spaß, da mal eine Weile bei zu sein und das einfach zu genießen, wie toll Richard Powers schreiben kann, falls wir es noch nicht erwähnt haben.
Ich wollte gerade sagen, Robin ist jetzt rübergekommen, wie gut Richard Powers schreiben kann.
Ja, noch nicht so richtig, ehrlich gesagt.
Wahnsinn. Also ich hatte richtig viel Spaß mit dem Buch, trotz der Mängel, die wir jetzt rausgearbeitet haben.
Das ist doch schön. Wo und für wie viel kann man sich diesen Roman denn zulegen, liebe Annika?
Das große Spiel von Richard Powers, übersetzt von Eva Bonnet, ist erschienen im Penguin Verlag und ist erhältlich gebunden im Hardcover für 26 € und im E-Book für 21,99 €.
Sehr, sehr schön. Damit kommen wir zum nächsten Buch dieser Folge, das ich vorstellen darf. Woo! Der Roman heißt A Safe Keep, beziehungsweise in der deutschen bald erscheinenden Übersetzung In ihrem Haus von Yael van der Wooden. Ein Debütroman, natürlich hier in diesem Fall nominiert für den Booker Prize, der es sogar bis zur Shortlist geschafft hat. Ein ergreifender Roman über eine Liebesbeziehung, die unter keinem guten Stern steht. Yael van der Wooden ist eine niederländische Schriftstellerin und Lehrerin. Laut ihrer eigenen Aussage ist sie klasse im Smalltalk halten und springt immer ein, wenn jemand eine +1 bei der Hochzeit eines entfernten Cousins benötigt. Schon mal sehr sympathisch, muss man sagen. Van der Wooden studierte vergleichende Literaturwissenschaft und als der Roman für den Booker nominiert wurde, war es der erste Titel einer niederländischen Autorin auf der Shortlist des Booker Prize. Und in diesem Jahr auch der einzige Debütroman, der auf der Shortlist gelandet ist. Kleine Fun Facts am Rande. Kommen wir doch mal zum Plot von In ihrem Haus. Der Roman spielt 1961 in den Niederlanden. Eine unserer Hauptfiguren heißt Isabel. Sie ist Ende 20 und wohnt im Haus ihrer bereits verstorbenen Eltern, um es hüten, instand zu halten und nicht dem Verfall zu überlassen. Isabel wirkt gerade zu Beginn des Romans extrem unfreundlich und auch sehr unzufrieden. Von vielen Freunden und auch Verwandten wird sie ständig gefragt, wann sie denn mal endlich heiratet. Seit kurzem trifft sie sich mit dem Nachbarsjungen, den sie seit ihrer Kindheit kennt. Doch auch bei ihm wärmt sich ihre unterkühlte Art nicht auf. Ihre beiden Brüder hingegen sind schon lange aus dem elterlichen Wohnhaus ausgezogen. Ihr Bruder Hendrik wohnt mit seinem in Anführungsstrichen guten Freund zusammen und besucht das Haus nur ungern, da er vor seinem Auszug einen großen Streit mit der verstorbenen Mutter wegen seiner Sexualität hatte. Auch Isabel wirkt wenig zufrieden mit Hendriks Entscheidung. Ihr anderer Bruder Louis hingegen ist ein stadtbekannter Schwerenöter und ewiger Junggeselle, der ständig neue Freundinnen mit zum gemeinsamen Essen mit seiner Schwester nimmt. Das Haus, in dem Isabel wohnt, ist eigentlich Louis versprochen, falls er jemals heiraten und eine Familie gründen möchte, weshalb Isabel seine Besuche besonders wenig leiden kann. Als sich die beiden zu einem Abendessen treffen, bringt Louis ungefragt seine neueste Partnerin Eva mit, die zwar dümmlich, aber freundlich wirkt. Und das, obwohl Isabel sie dauerhaft anfeindet oder mit peinlichem Schweigen straft. Ein paar Wochen später kommt es jedoch zum Super-GAU. Da Louis einige Wochen verreisen muss und Eva nicht alleine lassen will, schlägt er vor, dass Eva so lange in seinem Kindheitshaus, also bei Isabel, wohnen soll. Isabel ist natürlich strikt dagegen, hat aber aufgrund der Besitzverhältnisse kaum Mitspracherecht und so zieht Eva kurzerhand dort ein. Obwohl sie sich größte Mühe gibt, Isabel nicht zu nerven und wenig Zeit in ihrer Nähe zu verbringen, schafft es Isabel immer wieder, sie zu brüskieren oder direkt zu beleidigen. Aus einem hitzigen Streit, der eines Tages zwischen den beiden stattfindet, entspinnt sich auf einmal eine Romanze, die für beide Frauen zum Problem wird. Der Roman ist in drei Teile gegliedert, die jeweils zeitlich aufeinanderfolgen und vor allem die Beziehung von Isabel und Eva beleuchten. Erzählt wird das Ganze von einer autoriellen Erzählstimme, die fast ausschließlich Isabels innere Sicht, Gedanken und Monologe abbildet. Dadurch erfährt man viel über Isabel und ihre zu Beginn noch extrem dunkle Gedankenwelt, jedoch wenig über die anderen Charaktere, was jedoch im Laufe des Romans noch spannende Wendungen aufenthält. So, jetzt habe ich das genug gemacht.
Robin, also wie du heute Jingles für uns bastelst, ohne technische Hilfe, das beeindruckt mich, muss ich sagen.
Mich nicht. Die armen Leute, die mich hier singen hören müssen. Denk doch mal an die Maike. Gerade die zu Anfang noch recht unsympathisch wirkende Isabel bekommt hier eine organische Tiefe und macht eine Entwicklung durch, weshalb man hier immer gerne dranbleibt. Auch die anderen Figuren wie Eva oder die beiden Brüder mutieren schnell von Neben- zu Hauptfiguren, da immer wieder Erinnerungen in den Text verwoben sind, die nach und nach die Beziehungsgeflechte, durchgestandenen Traumata und Vergangenheiten der einzelnen Personen beleuchten. So bekommt man als lesende Person einen sehr guten Überblick über die Figuren und kann auch emotional mitfühlen, zumindest erging mir das so beim Lesen. Auch die Sprache ist hier toll gelungen, da Van der Wooden ein unglaubliches Talent dafür hat, ihre Geschichten dem Leser näher zu bringen. Dabei ist der Schreibstil an sich nichts Außergewöhnliches. Wie gerade schon kurz gesagt, wird hier viel Zeit für die Charakterisierung der Figuren verwendet. Es kommen immer mal wieder äußerliche Beschreibungen der Umgebung oder Figuren vor und viel wird in Dialogen präsentiert. Die Dialoge sind dabei jedoch recht ungewöhnlich gestaltet, da häufig mehr in der Metaebene gesprochen wird, als dass tatsächlich Gefühle oder Meinungen zum Ausdruck gebracht werden. Viele der Dialoge sind mir nicht durch Überlegungen oder fragmentartige Wortfetzen zersetzt, wodurch die tatsächliche Aussage nicht zum Tragen kommt, jedoch trotzdem meistens für den Lesenden recht klar ist, wie die Figuren fühlen und was sie sagen wollen. Das Ungesagte wird hier so zum Gesagten und macht für mich den Schreibstil zu etwas sehr Besonderem. Einen letzten Aspekt, den ich hier noch gar nicht richtig angesprochen habe, sind die vielen emotionalen und auch historisch wichtigen Themen, die verarbeitet werden. Zum einen haben wir dann natürlich das Thema Sexualität bzw. die Angst, von homosexuellen Menschen nicht wahrgenommen oder sozial geächtet zu werden. Das betrifft zum einen Hendrik mit seinem in Anführungsstrichen guten Freund, der sich seiner Sexualität nicht schämt, sich jedoch vorsichtig in der Gesellschaft bewegt und genau aufpasst, wem er das Geheimnis verraten kann. Und dann haben wir eben noch die etwas vertracktere Situation von Isabel und Eva. Eva ist eigentlich in einer Beziehung mit Isabels Bruder Louis, wodurch immer die Gefahr droht, er könnte vorbeikommen und die beiden bei ihnen Anbandlung sehen und zum anderen die Angst, dass die Romanze zu einem jähen Ende kommt. Beide haben starke Angst vor der Zukunft, obwohl sie schnell sich lieben lernen und kaum ohne einander sein können. Noch ein letztes, hier wohl das wichtigste Thema, das ich ansprechen würde, bevor ich dann auch endlich Annika und Maike zu Wort kommen lasse. Ein Großteil des Romans, vor allem gegen Ende, dreht sich um die Enteignung von Juden während des Zweiten Weltkrieges. Viele Juden haben ihr gesamtes Hab und Gut verloren, das von den Nazis dann wieder an andere Menschen gegeben wurde. Das heißt, viele Juden, die nach dem Krieg in ihre alten Häuser zurückkehren wollten, mussten feststellen, dass diese nicht nur an jemand anderen weitergegeben wurden, sondern auch, dass sie so gut wie keinerlei Rechte hatten, diese Besitztümer wiederzubekommen. Was das Thema mit dem Roman zu tun hat, kann ich hier leider nicht so genau sagen, weil Spoiler. Mir hat der Roman außerordentlich gut gefallen. Ich war hin und weg von der spannungsgeladenen Atmosphäre, den gut geschriebenen und nahbaren Charakteren und den wirklich toll inszenierten Dialogen. Nur so in der Mittelteil muss ich so ein paar Abzüge in der B-Note geben, weil da war mir zu viel Romanze. Also generell ist das für nichts für mich, ne? Wenn dann so Leute ihre Liebe zueinander zum Ausdruck bringen, ich mir immer so Emotionen. Das ist jetzt aber natürlich nur eine sehr persönliche Meinung. Sonst, wie gesagt, fand ich das Buch total gut gearbeitet. Es ist spannend, es bietet tolle Charaktere und eben sehr wichtige Themen, die da zugrunde liegen. Also deswegen, ich bin voll auf begeistert. Annika, Maike, wie seht ihr das denn?
Ich finde, das ist eins der Bücher, für die wir Bookerlisten lesen. Das ist nämlich ein Buch, auf das wir wahrscheinlich von selber nicht gekommen wären. Dass man dann zur Hand nimmt, es ist ein Debüt, es ist, wie gesagt, ganz besonders, weil es die erste Holländerin überhaupt ist, die für den Booker nominiert ist. Also nicht für den International Booker für übersetzte Literatur, sondern für den regulären englischsprachigen Booker. Und ich fand genau wie du, Robin, dass das für ein Debüt sehr, sehr beeindruckend ist. Und ich würde jetzt auch, und ich versuche jetzt auch hier natürlich den Spoiler nicht rauszulassen, aber dass es im Großen und Ganzen ein Buch ist über Repression. Also wir haben diese einsame junge Frau Isabel, die ihre Sexualität unterdrückt. Wir haben Louis, der so eine Art Fuckboy ist und seine Emotionen unterdrückt. Dann haben wir den schwulen Hendrik, den du genannt hast, der seine sexuelle Orientierung geheim halten muss. Und sein halb algerischer Boyfriend, der muss auch aufpassen, weil er eben halb algerisch ist und Diskriminierung ausgesetzt ist. Also ganz viele Formen von Ausgrenzung, Diskriminierung und Repression, die mit dieser Ausgrenzung auch zusammenhängt und eben auch historische Diskriminierung und Ausgrenzung, die auch noch eine Rolle spielt. Und ich finde, das ist alles sehr, sehr elegant gearbeitet. Und was mir auch unheimlich gut gefallen hat, ist, wie hier, und schon wieder haben wir hier ein Buch mit sehr, sehr klassischen Motiven, das wir trotzdem mögen, was recht ungewöhnlich ist, wie diese klassischen Ideen auch verarbeitet werden. Also das Haus ist ja eine Art Spukhaus, was ganz anders gearbeitet ist als eine klassische Spukhausgeschichte, aber es ist ein Spukhaus, wo ganz verschiedene Erinnerungen, Traumata und so weiter in den Wänden wohnen. Gleichzeitig ist es ein Kammerspiel, das halt in diesem engen Haus großteilig stattfindet. Und wir haben eine ganz interessante Symbolik mit zwei Leitmotiven. Zum einen haben wir die Birne, hallo, call me by your name. Und zum anderen haben wir den Hasen, der auch immer wieder auftaucht. Und das ist überhaupt nicht mit dem Holzhammer, sondern das ist sehr subtil gearbeitet. Das hat mir wirklich gut gefallen, wie hier die Birne und der Hase als Motive immer wieder eingesetzt werden. Und die, das wird jetzt Annika gleich viel besser sagen als ich, weil sie ist unsere Spezialistin für Sexszenen. Aber ich muss sagen, die Sexszenen hier, finde ich, sind gut gearbeitet. Also hier sieht man, warum Haruki Murakami immer verspottet wird für seine Sexszenen. Wenn man das hier liest, das ist halt eine andere Qualität. Es ist noch nicht ganz Garth Greenwell, der ist ja unserer Meinung nach hier der Goat, wenn es darum geht. Aber das finde ich wirklich beeindruckend gehalten. Also fand ich ein tolles Buch, das die Aufmerksamkeit verdient hat. Was meinst du, Annika?
Ja, es ist auch auf jeden Fall keine Dennis Cooper-Sexszene. Das möchte ich jetzt nicht
sagen. Nee, es ist keine Gewaltszene. Nee.
Wir sind noch etwas verstört.
Nein, ich lasse nichts auf Dennis Cooper kommen, Annika. Fight me.
Angenehm verstört. Okay, gut. Anders. Das Gute verstört. Nein, ich möchte gerne auch noch mal, also zum einen, ja, Maike, stimme ich dir zu mit den Sexszenen. Oder ich würde sagen, ich stimme euch beiden so ein bisschen zu. Robin hat ja gesagt, es war teilweise mittendrin so ein bisschen zu viel Romanze. Kleinigkeiten, Pacing. Ne? Also das haben wir schon ganz, ganz viel, viel schlimmer erlebt. Das war jetzt nicht, was irgendwie da nicht reingepasst hätte, sondern wirklich nur vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen das Pacing nochmal straff ziehen. Aber im Großen und Ganzen war das sehr gefällig und hat auch wirklich gut gepasst. Und gut gepasst ist auch das Stichwort. Mir hat das sehr schön gefallen, weil es die Zeit auch sehr gut wiedergespiegelt hat. Mhm. Also es spielt ja Anfang der 60er und ich hatte diese Vibes, die ich auch, ich weiß nicht, ob es bei euch da auch sogar so ein bisschen so ging. Ich hatte so ein bisschen Miss Island-Vibes. So ganz, ganz wenig von unserer Freundin Odur Ava Olafsdottir, Grüße. Das ja auch Anfang der 60er spielt und das ist ja auch ähnlich wie auch dieses Buch hier, ein Coming-of-Age-Roman auf ganz vielen Ebenen. Mhm. Also auch Isabel hier im vorliegenden Roman entdeckt ja nicht nur ihre Sexualität, sondern auch sich. Also sie fängt ja auch wirklich an, überhaupt mal zu reflektieren über sich selbst, über ihr Verhältnis zu den Brüdern, zu der Mutter, wie sie sich selbst auch verändert hat, was sie vielleicht mal für Träume und Wünsche hatte. Das sind ja Dinge, die diese neue Konstellation da alle bei ihr ja hervorkitzeln, hervorrufen. Und das ja in dieser Zeit, wo sowieso viel in Aufruhr ist. Also das hat mir gut gefallen. Das fand ich gut umgesetzt. Natürlich dieses ganze Thema Homosexualität auch anhand des Bruders und ja, die anderen Fragen von Schuld auch, ne, oder wie kommt es überhaupt, dass sie überhaupt nie den Absprung in irgendwas geschafft hat? Also da sind wirklich viele komplexe Fragen drin. Das auch wirklich zu der Zeit, dass es auch so passt, dass man nicht das Gefühl hat, wie man zum Beispiel bei Serien hat. Man guckt jetzt Leute, die haben sich verkleidet, als wenn sie 60er wären, sondern dass es wirklich so einen echten Vibe hat. Und das finde ich auch für ein Debüt, was auch in einer Fremdsprache geschrieben wurde, kann man auch nochmal betonen, schon wirklich bemerkenswert.
Absolut, kann ich nur zustimmen. Also euch beiden fand ich sehr schön, eure Ausführungen. Noch einmal kurz was zu dem Haus, Maike. Du hast gesagt, das Kammerspiel ist und so. Da muss ich dir vollkommen recht geben. Und ich finde auch so ein bisschen, dass dieses Haus so großstadtromanmäßig auch eine Figur ist in diesem Buch, die ja äußerlich beschrieben wird und die auch viele Sachen hervorruft und die auch einen sehr großen Teil spielt, gerade auch noch mal der Signifikanz hingesetzt gegen Ende. Aber das hat mir sehr gut gefallen. Und was ich auch schön fand, ist, dass sie teilweise Erinnerungen wiedergespiegelt werden oder erzählt werden, die später aus einer anderen Perspektive nochmal gezeigt werden. Und sowas mag ich immer total gerne, wenn man dann hinterher nochmal so eine andere Perspektive bekommt. Und generell geht es ja in diesem Roman ganz, ganz viel um Perspektiven. Perspektiven auf das Leben, Perspektiven auf die Gesellschaft oder auf die Gesellschaft, diese gesellschaftliche Perspektive auf die Leute. Das fand ich wirklich gut gemacht. Also auch, dass so dieses Feeling, so dass auch alle irgendwie ein bisschen Angst haben, sie selbst zu sein, wie das rübergebracht wird, fand ich sehr gut gemacht und auch die ja, die Ängste, die sie jeweils mit sich rumtragen, weil ganz viel geht es ja auch um Angst in diesem Roman. Mhm. Angst vor der Zukunft, Angst vor sich selbst teilweise auch. Das waren wirklich existenziell philosophisch Fragen, die durchaus gestellt werden. Jetzt nicht mega auf diesem krassen hier, ich bin Thomas von Aquin-Vibe, aber aber schon gut besprochen halt einfach. Und das finde ich, und das ist schön, finde ich. Und dann in so einer doch recht leicht zu lesenden Sprache fand ich auch wirklich gut gemacht. Also ich finde, da kann man sich wirklich nicht beschweren. Finde ich top.
Finden wir gut und wir feiern, dass dieses Buch zeitnah auf Deutsch erscheinen wird.
Ja.
Das ist, sage ich mal, hochverdient, würde ich sagen.
Absolut. Mhm. Es erscheint nämlich am 31.01.2025 auf Deutsch in einer Übersetzung von Stefanie Ochel beim Gutkind Verlag, dem wir an dieser Stelle nochmal danken wollen, dass sie uns schon die Übersetzung haben zukommen lassen. Zwinker, zwinker. Es wird 24 Euro in der Hardcover-Variante kosten und 19,99 Euro in der digitalen Version. Damit kommen wir zum letzten, but sicher not leasten Buch dieser Folge. Ein Buch, auf das wahrscheinlich viele von euch auch schon gewartet haben, denn es wird sehr, sehr viel diskutiert. Why, werden wir jetzt natürlich erklären. Maike wird das jetzt erstmal erklären.
Ja, wir reden selbstverständlich über The One, The Only, Percival Everett mit James. Percival Everett, wir müssen es zum zweiten Mal in dieser Folge sagen, what a guy, Papierstau, zertifizierter Spitzentyp, war vor gar nicht allzu langer Zeit nominiert für den Booker Prize für The Trees. Das Buch haben wir ja unfassbar abgefeiert. Was für ein fantastisches Buch über Lynchings in den USA. Eine Art Zombie-Geistergeschichte, Satire. Offen gestanden hätte er dafür schon den Booker kriegen müssen. Es ist eigentlich, um hier mal gegen jegliche Form der Spannungserzeugung anzukämpfen, The Trees ist das bessere Buch als James. Aber James ist auch sehr gut. Deswegen stand es auf der Deswegen stand James auch auf der Shortlist für den Booker Prize. Als einziger Mann hat es Percival Everett dahin geschafft. Dieses Buch ist eine lose Umwandlung, Nacherzählung ist eigentlich Quatsch. Es ist eine Umwandlung, eine Variation, eine Meditation auf die Abenteuer des Huckleberry Finn. Ein ganz klassischer amerikanischer Roman, Great American Novel, der erstmalig mit bestimmten oralen Erzählformen auch spielt, dem Vernacular. Wir kennen die Geschichte von Huck und Jim. Jim ist ein Sklave, der flieht. Huckleberry hilft ihm dabei und sie sind auf dem berühmten Floß auf dem Mississippi unterwegs. Diese Geschichte wird hier erzählt, aber nicht aus Sicht von Huck, sondern aus Sicht von Jim, der hier auch nicht den umgangssprachlichen Namen Jim hat, sondern den ernsthaften langen Namen James. Und genau darum geht es eben, diese schwarze Perspektive einzuführen und gegen all die Klischees anzuarbeiten, die Mark Twain in seinem Buch verarbeitet. Also ich wehre mich hier gegen die Einschätzung, die teilweise ja auch aufkam, zu sagen, Mark Twain arbeitet mit Begriffen, die er nicht hätte verwenden sollen und so weiter, Stichwort N-Wort. Der hat nun mal die Zeit damals in einer Zeit, die stark verschieden von uns ist, abgebildet. Und hat das durchaus mit großer Empathie und großem historischen Verständnis getan. Aber Percival Everett schreibt nun eben im 21. Jahrhundert ein Buch, das auch ein Stück weit eine Hommage an Mark Twain ist, wie er auch explizit gesagt hat. Er ist ein großer Fan von Mark Twain, möchte jetzt aber eben aus seiner Perspektive im 21. Jahrhundert eine Neubearbeitung machen und James die Stimme geben. Wir haben hier genau wie in The Trees, und das gefällt mir ja immer besonders gut, eine Art Revenge-Plot. Also die Rache ist ein großes Motiv hier und die wird auf eine Quentin Tarantino-mäßige Art ja auch eingebracht. Eine Sozialkritik wie von Quentin Tarantino. Und die gesamte Satire im Buch, die auch vorkommt, auch die Satire, ein klassischer Mechanismus, den Everett in der Sozialkritik anwendet, die speist sich aus der Idee von Race als Performance. Also wir kennen alle hier Franz Fanon, Black Skin, White Masks oder The Presentation of Self in Everyday Life, klassische Veröffentlichungen zum Thema, wir spielen alle Theater, Irving Goffman und sowas. Also dass quasi das, was wir erleben in der sozialen Umwelt, eine Art von Aufführung ist, eine Art Theater ist, an dem wir teilnehmen durch die Art und Weise, wie wir sprechen, wie wir uns kleiden, wie wir uns verhalten. Und dass das alles Marker sind unserer Stellung in der Gesellschaft und unserer jeweiligen Rolle, die wir spielen. Das ist die Idee, die hier durchexerziert wird auf eine literarische Art und Weise. Und selbstverständlich ist James derjenige, der uns das alles vor Augen führt. Denn er zeigt eben die Sklaverei als lächerliche Performance mit grausamen Konsequenzen. Bestes Beispiel dafür und wahrscheinlich am besten, um zu verdeutlichen, was ich hier meine, ist, dass James in diesem Buch bilingual ist. Er ist zweisprachig. Zum einen spricht er klassisches amerikanisches Englisch. Er spricht aber auch eine vereinfachte Form von Englisch, nämlich das Englisch, das von ihm erwartet wird, als untermenschliches Eigentum. Also er spricht ein klischiertes Sklavenenglisch, das gar nicht seine eigentliche Sprache ist, das er aber sprechen muss, weil er eben nach außen gar nicht zeigen darf, dass er zum Beispiel Literatur liebt, dass er heimlich in seinem Kopf Diskussionen führt mit französischen Philosophen. Also diese Art, dass er schreibt, dass er liest, das ist ihm alles verboten als Sklave. Also spricht er nach außen hin das Englisch, das man hören möchte, um sein Leben zu schützen, aber innerlich in sich drin und mit den Menschen, die er vertraut, spricht er Standard American English. Und dieses Doppelte, das kommt immer wieder und wird immer wieder verdreht und gezeigt, welche Performance-Qualitäten in der amerikanischen Gesellschaft, in der rassistischen amerikanischen Gesellschaft ihm abverlangt werden und was das alles für ihn und auch seine Familie bedeutet. Zum Beispiel an einem anderen Punkt wird James an eine Minstrel-Truppe verkauft, also eine reisende Theatergruppe, sowas gab es wirklich. Das waren also weiße Personen, die sich schwarz angemalt haben, Blackfacing, um die schwarze Bevölkerung zu verspotten, zum Amüsement der Zuschauer. Und dort mischt auf einmal James mit, der ja schwarz ist, und ein anderer Schwarzer, der aber so hellhäutig ist, dass er als weiß durchgeht und dann schwarz angemalt wird, dann wäre schwarz, weiß angemalt und so weiter. Ihr könnt euch vorstellen, was hier passiert. Diese Doppelbödigkeit der Performance, die eben einen satirischen Charakter hier hat und halt den Rassismus als lächerlich ausstellt, aber natürlich gleichzeitig auch, und da hält Everett klassischerweise nicht hinter dem Berg, die wahren historischen Fakten, was dieses System eben für James, der von der Gesellschaft nicht als Mensch anerkannt wird, für ihn bedeutet. Und auch Huck hat dann auf einmal eine ganz andere Funktion innerhalb dieses Textes, der ja auch ein Kind ist und trotzdem höher gestellt ist in der Gesellschaft als James. Das ist wirklich fantastisch umgesetzt. Dieser Sozialrealismus circa im Jahr 1860, der hier auch ein Stück weit mit klassischen Märchen kollidiert. Also ich meine hier nicht die Disney-Märchen aus Amerika, sondern wirklich die ganz, ganz dunklen Märchen aus Deutschland und Dänemark, die hier teilweise durchscheinen. Und dieser mythische Mississippi, der auf und abgefahren wird auf der Suche nach moralischem Wachstum, was ja auch integral ist zum klassischen Bildungsroman. Wirklich ein faszinierendes, komplexes Buch, das mich sehr begeistert hat. Aber ich muss auch sagen, ich glaube, dass auch deswegen James so viel Begeisterung erntet in den USA, weil eben Huckleberry Finn ein ikonischer Text ist, den jeder lesen muss in den USA, den auch jeder in Deutschland lesen muss, der irgendwie amerikanische Literatur studiert. Da kommt man nicht drum herum. Das ist einer der wichtigsten Texte in der Weltliteratur. Das, und wenn man den bearbeitet, dann ist es natürlich immer, hat es gleich nochmal so einen Vorschuss an, hallo, das ist jetzt ein wichtiges Buch. Aber gleichzeitig hat Everett das natürlich auch verdient, diese Aufmerksamkeit zu bekommen. Lange Rede, kurzer Sinn. Erasure and the Trees sind trotzdem die besseren Romane. Robin, was meinst du?
Also ich disqualifiziere dich jetzt mal eben selber als seriöser Literaturkritiker, denn ich habe Huckleberry Finn nie gelesen. Nicht einmal. Ich habe überhaupt keine Ahnung von dieser Geschichte.
Okay, Robin, und deswegen, Robin, lass uns das hier zu einer Art, so einer Bekenntnis-Podcast machen.
Ja.
Du hast Huckleberry Finn nie gelesen, ich habe es gelesen und mochte es nicht.
Oh. Immerhin hast du es gelesen.
Ich mag Mark Twain nicht besonders gerne. Verklagt mich doch. So, habe ich genug gesagt.
Also ich finde gut, dass wir hier beide Confessions abgeben. Können wir gleichermaßen gehasst werden? Nein. Also ich habe das ohne dieses ganze Vorwissen über die Geschichte gelesen und ich fand es war einfach auch eine wirklich, wirklich gute Geschichte. Ich finde, Percival Everett ist einfach ein sehr guter Geschichtenerzähler. Ich habe The Trees nicht gelesen, aber ich finde hier in James merkt man das schon sehr gut. Also ich finde, das Pacing ist wirklich gut gelungen. Ich war total drin in dieser Geschichte. Von Anfang bis Ende. Ich mochte die Charakterisierung auch natürlich gerade von James sehr, sehr gerne. Auch wie dieses, du hast es schon gesagt, dieses Bilinguale, das wird hier wirklich toll im Text auch verarbeitet, wie die miteinander sprechen und mit wem er wie spricht. Und teilweise auch, sobald dann weiße Personen außer Hörweite sind, dass er dann anfängt, ganz normal mit den, also auf ganz normalem Englisch mit den anderen Sklaven zu sprechen, die dann wiederum auch wieder ganz normales Englisch sprechen können, ne? Wo man dann wieder sieht, dass sie sich alle ganz doll verstellen, um wie sie es selber sagen, damit die Weißen sich schlau fühlen. Und ich fand die Figurenzeichnung wirklich total gut gelungen. Ich war mega drin. Ich fand auch diese ganze Geschichte aus Sicht von Jim wirklich gut erzählt, weil man auch, Huck, eine recht interessante Figur, der ist ja aber eigentlich fast nur ein Nebencharakter, der hier vorkommt, aber auch Hucks Sicht darauf, der versucht ja eigentlich das zu verstehen, der auch ein Kind ist, der mit diesen ganzen sozialen Zwängen aufgewachsen ist und Jim, der ihm versucht immer, ja, nicht böse zu sein deswegen, der ihm versucht, das irgendwie zu erklären oder ihn auch manchmal so ein bisschen in die richtige Richtung lenkt, ohne ihm das halt so richtig zu sagen. Und das fand ich wirklich gut gemacht, wie viele Sachen hier eben in der Metaebene verschwinden, wie viel auch gezeigt wird, ohne es zu zeigen sozusagen. Also ganz viele Aspekte, ganz viele Themen, finde ich, sind hier deswegen so toll umgesetzt worden, weil eben nicht mit dem Holzhammer komplett drauf verwiesen wird und es nicht so moralisch überladen, wie ihr das gerade beim ersten Buch, was wir vorgestellt haben, gesagt habt, dass es so sehr moralisch säuerlich daherkommt, finde ich, ist das hier gar nicht. Und ich finde, deswegen ist das halt auch so eine interessante Geschichte, weil es eben was Neues ist, was Interessantes, was natürlich dann auch so einem literarischen Klassiker auch nochmal einen komplett neuen Spin gibt. Also deswegen, also ich bin hellauf begeistert, muss ich sagen.
Ja, Robin, ich finde es gut, dass du nochmal ausführst, welche Rolle auch Huck spielt, weil ich sagte ja, dass er eigentlich in der Gesellschaft höher gestellt ist als James und du hast nochmal betont, das finde ich ganz wichtig, dass er dieser Rolle ja nicht gerecht werden kann, selbstverständlich, weil er ein Kind ist und James immer wieder versucht, ihm zu erklären, dass alles, was die Gesellschaft ihm gelehrt hat, alles falsch ist, dass es Lügen sind. Und Huck kommt natürlich mit der Geschichte nicht klar, weil man merkt, dass er tief in sich drin, das merkt man ja schon im Mark Twain Original, dass er tief in sich drin weiß, dass es falsch ist, was mit James passiert. Gleichzeitig hat er eben diese Erziehung genossen, die ihm sagt, dass seine Gefühle falsch sind. Und das wird hier auch sehr gut rausgearbeitet, aber genau wie du sagst, er ist hier eben der Nebencharakter. Hier wird eben die Stärke der Rollen wird vertauscht und James ist der Hauptcharakter. Und das ist wirklich richtig, richtig gut gelungen, wie ich finde. Percival Everett sowieso aus meiner Sicht einer der interessantesten Autoren, die derzeit in den USA arbeiten. Hätte schon längst sehr viel mehr, sehr viel größere Preise gewinnen müssen. The Trees war für ihn, glaube ich, so eine Art Kipppunkt. Und dann noch die Verfilmung von Erasure, die ja sehr breit rezipiert wurde. Ich glaube, für den Mann geht es jetzt nur noch bergauf. Während wir hier reden, ist er auch noch im Rennen für den National Book Award for Fiction. Ich glaube, seine Chancen stehen überhaupt nicht so schlecht. Ich bin sehr gespannt. Aber ich glaube, generell müssen wir uns um Percival Everett und seine literarische Karriere keine Sorgen machen. Auch wir bleiben dran, würde ich mal sagen, oder?
Absolut, auf jeden Fall. Wir strecken alle Daumen nach oben, die wir haben. So, liebe Maike, dann bleibt mir ja eigentlich nur noch eine Frage zu stellen. Und zwar, wo und für wie viel können wir uns dieses Buch denn zulegen?
James von Percival Everett ist erschienen. Haltet euch fest in einer Übersetzung von Nikolaus Stingel. Freund dieser Show, ja! War auch schon hier im Podcast, um mit uns über Cormac McCarthy zu sprechen. Erschienen bei unseren FreundInnen vom Hansa Verlag. Grüße gehen raus. Das gebundene Buch ist erhältlich für 26 Euronen und die keimfreie E-Book-Edition für 19,99.
Sehr schön, damit sind wir auch schon am Ende der Sendung angekommen. Aber bevor wir jetzt hier rausgehen, Mike, habe ich noch eine Frage. Du hast ja hier ganz, ganz viele Booker Prize Bücher gelesen, eigentlich fast alle. Und deswegen würde ich jetzt gerne am Ende nochmal fragen, ob du noch eine Empfehlung hast, die du gerne abgeben möchtest.
Ja, ich möchte an dieser Stelle es nicht versäumen, einen Shoutout zu geben an Hisham Mattar. Ich habe ja schon gesagt, Tommy Orange war toll, aber wenn ich einen hätte aussuchen müssen von dem Booker Dassen, das ja berühmterweise 13 Titel umfasst, weil warum konsequent sein, warum rechnen können, wenn man schon schreiben und lesen kann, dann wäre es wirklich hier mein Gewinner der Herzen, Hisham Mattar mit My Friends, wird voraussichtlich im Herbst 2025 bei Luchterhand erscheinen, überraschenderweise unter dem Titel Meine Freunde. Ein fantastisches Buch über libysche Studenten in England über die Exilerfahrung. Unglaublich gut geschrieben, spannend wie ein Thriller. Ich freue mich so sehr, dieses Buch mal mit euch zu diskutieren. Also ich fand es wirklich sehr, sehr ärgerlich und nicht nur ich, dass es Hisham Mattar rausgehauen hat nach der Longlist. Ganz, ganz fantastisches Buch. Freue mich schon sehr auf die deutsche Veröffentlichung.
Da haben wir jetzt nochmal eine Bonusempfehlung bekommen. Da müsste man mal sagen, die Papierschau-Podcast liefern nicht. Ne?
Eins nach dem anderen hauen wir hier raus.
Nichtsdestotrotz sind wir jetzt am traurigsten Teil der Sendung angekommen, und zwar dem Ende. Ja, liebe Leute, nicht verzagen, wir sind ja in 2 Wochen wieder da. Und ich sag mal so viel, wir haben auf jeden Fall ein Buch dabei, auf das wir uns schon sehr lange freuen. Was das sein wird,
werden wir dann natürlich in 2 Wochen klären, weil wir spoilern ja hier nicht unsere eigene Sendung.
Ja. So weit kommt's noch. Dann bleibt uns an dieser Stelle nur noch zu sagen, liebe Leute, gehabt euch wohl, bleibt so cool, wie ihr seid, lest was Gutes und bleibt natürlich auch bitte gesund. Wir dürfen euch an dieser Stelle das Tschüss anbieten.
Tschüss.
Tschüss.